Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu der heutigen Veranstaltung Radio und friedliche Revolution, der Deutschlandfunk im Tal der Ahnungslosen. Vor und während der friedlichen Revolution trugen westliche Fernseh- und Rundfunksender maßgeblich dazu bei, die wichtigsten Ereignisse der DDR landesweit bekannt zu machen. Allerdings waren auch manche Regionen, insbesondere hier in der Oberlausitz und Dresden, aus der Reichweite der Sender weitgehend ausgeschlossen. Im sogenannten Tal der Ahnungslosen konnten Berichte westlicher Medien über Aktivitäten der DDR-Opposition oder die Demonstrationen kaum oder nur sehr schlecht empfangen werden. Heute fragt die Podiumsdiskussion nach der sonstigen Bedeutung oder überhaupt nach der Bedeutung des Westdeutschen Rundfunks in der Zeit der friedlichen Revolution. Wir freuen uns besonders, dass wir heute die erste Kooperationsveranstaltung mit dem Förderverein der Gedenkstätte Bautzen und der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, die unser Dach ist, unter dem wir arbeiten, durchführen können. Dazu möchten wir ganz, ganz herzlich den Ehrenvorsitzenden Herrn Dr. Fricke begrüßen. Er war 1955 von der Stasi aus dem Westen in die DDR entführt worden und war verurteilt worden und war hier in Bautzen einige Jahre inhaftiert. Danach war er einer der wenigen Journalisten, die sich immer kritisch über die DDR geäußert haben. Als Nächsten möchte ich ganz, ganz herzlich Herrn, Entschuldigung, ich muss den Vornamen ablesen, Herrn Detmar Kramer begrüßen. Er ist auch Journalist gewesen und ehemaliger Intendant des Deutschlandfunks gewesen.
Mein Chef.
Ein herzliches Willkommen gilt auch dem Historiker Herrn Dr. Gerd Selter. Und herzlichen Dank dafür, dass Sie kurzfristig die Moderation für die Leiterin der Gedenkstätte, Frau Silke Klevin, übernommen haben, die erkrankt ist und sich entschuldigen lässt. Außerdem freut es uns, dass heute auch der stellvertretende Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten da ist, Herr Dr. Pampel. Herzlich willkommen. Und zu guter Letzt möchte ich gerne den renommierten Zeithistoriker Herrn Professor Dr. Wilke begrüßen und ihm, der auch den Vorsitz des Fördervereins innehat, das Mikrofon übergeben. Und uns allen wünsche ich eine interessante und spannende Veranstaltung.
Herzlichen Dank. Nach dieser Vorstellung bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als dass die erste Veranstaltung des Fördervereins ist, die wir hier in der Gedenkstätte mit der Gedenkstätte zusammen durchführen, worüber wir uns sehr freuen. Und ich glaube, dass diese Runde, die jetzt diskutiert, zwei Aspekte nochmal in Erinnerung ruft, die nach meiner Einschätzung bei den Feierlichkeiten 25 Jahre ein bisschen zu kurz gekommen sind. Nämlich die SED-Diktatur hat 40 Jahre gedauert. Und in diesen 40 Jahren gab es immer wieder, wie Karl Wilhelm Fricke schrieb, 84 Widerstand und Opposition. Und solange es die gab, so Fricke damals, gibt es eine Hoffnung auf eine künftige deutsche Wiedervereinigung. Denn das SED-Regime ist einer der wichtigsten Ursachen für die deutsche Teilung. Und schließlich die Rolle und Bedeutung der Medien, der elektronischen Medien vor und während der friedlichen Revolution. Um es kurz zu sagen, die Medien im Westen waren ja gewissermaßen die, die die Bilder von Dresden, Leipzig und so weiter ausstrahlten, die dann ihre eigene Wirkung hier entfalteten. Ich bin sehr froh, dass wir mit dieser Veranstaltung der Förderverein sich gewissermaßen auch der Öffentlichkeit vorstellt. Dankeschön.
ist schon zu einer Tradition geworden. Der Leipziger Fürbitte-Gottesdienst jeden Montagnachmittag in der ehrwürdigen Kirche. Und wer die Ausbürgerung betreibt, nutzt ihn als Treffpunkt. Hinterher wird oft versucht, dem ohnmächtigen Zorn auf die DDR-Behörden in einer Demonstration Luft zu machen. Mehr als eine Hundertschaft Polizei stand an den Zugängen als Sperrkette oder in Zugformation, falls die Demonstranten versucht hätten, zum Markt durchzubrechen. Sie taten es nicht. Sie schrien stattdessen. Transparente wurden entrollt, beklatscht und so lange in der Luft geschwenkt, bis die Greifer der Staatssicherheit die Losungen in ihre Gewalt gebracht hatten. Sie hießen Reisefreiheit statt Massenflucht, für ein offenes Land mit freien Menschen und Demokratie. Aus der Menge drangen immer wieder Rufe an das Ohr der Korrespondenten.
Ich möchte jetzt endlich zu meinem Mann in die Bundesrepublik, weil das doch
hier.
Mein Mann, der ist in der Bundesrepublik schon 2 Jahre. Ich sitze mit meiner Tochter hier ganz alleine.
Die Herrschenden sind voller Sorge. Sie fürchten nicht ohne Grund, auch in der DDR könnte der Führungsanspruch der SED, ihre führende Rolle in Staat und Gesellschaft, grundsätzlich in Zweifel gezogen werden. Politisches Andersdenken ist ihnen noch immer ein Gräuel. Sie belächeln es, milde geurteilt, als illusionär oder verwerfen es als antisozialistisch bis konterrevolutionär, wenn es schlimm kommt. Nach wie vor gilt das Wort der Staatspartei als sakrosankt. Für Opposition, so das gültige Dogma, existiert in sozialistischen Staaten keine objektive soziale und politische Grundlage. Obschon historisch längst widerlegt, beharrt die SED darauf, weil sie um ihr Herrschaftsmonopol bangt.
Berlin-Alexanderplatz heute Nachmittag um 5. Etwa 150 vorwiegend junge Leute hatten sich versammelt am Rande des großen Volksfestes in Berlin-Mitte. Neues Forum, riefen sie. Und immer wieder, wir bleiben hier. Und Freiheit für die Inhaftierten. Uniformierte Polizei zeigte sich nicht. Die Staatssicherheitsbeamten in Zivil waren zahlreich erschienen, griffen aber auf dem Platz nicht ein.
Demokratie! Jetzt oder nie! Demokratie! Freiheit für die Inhaftierten!
Doch als die Menge nach etwa 3 Stunden nach Norden in Richtung auf den Bezirk Prenzlauer Berg abzog, drängten sie den Zug schließlich in der Schönhauser Allee und einigen Nebenstraßen zusammen und griffen brutal zu. Wasserwerfer und Schlagstöcke wurden benutzt, während die Demonstranten nochmals Freiheit riefen und den sowjetischen Parteichef Gorbatschow um Hilfe baten.
Und das alles nur, weil ihr friedlich demonstrieren. Wir wollen nichts Schreckliches. Wir wollen
was. Ich war erfreut zu hören, dass in der letzten Woche die Berliner Schriftsteller, der Berliner Verband, eine Resolution mit hoher Mehrheit angenommen hat, in der die Regierung der DDR unverzüglich zur Diskussion aufgefordert wird, in der gesagt wird, dass die Probleme im Lande entstanden sind und nicht von außen hereinkommen, dass es unerträglich ist, dass die Regierung nicht mit dem Volke redet. Und diese Resolution, eingebracht von Christa Wolf und 6 Autorinnen, ist angenommen worden. Man schreibt, dass 200 Schriftsteller da waren und 5 oder 7 haben dagegen gestimmt. Natürlich Hermann Kant, natürlich Görlich bei den Mitgliedern des ZK. Es fällt ihnen offensichtlich schwer, gegen sich selbst zu stimmen. Henniger, der Sekretär, auch dagegen. Aber es ist ja nun so, dass ich auch Hermann Kant nun langsam ein anderes Schriftstellervolk wählen sollte.
Ich kann die Leute verstehen, wenn sie rüber machen, weil es wirklich sinnlos hier. Im Ausreise wartet man 2, 3 Jahre oder was. Die sehen eben drüben eine Chance.
Ich glaube nicht, dass ich rüber machen würde. Und so viele, die rüber machen, die Russen machen rüber, die Bullen, alle haben. Was wollt ihr mit den ganzen Leuten da drüben? Ihr schiebt sie da auch bloß ab.
Hier raussehen, das sind für mich alle irgendwie Feiglinge. Also sie ist irgendwie der Verantwortung, kann man vielleicht nicht sagen, aber so eine Art entziehen.
Nein, Tanja, die hat mir geschrieben, das wäre nicht mehr hier. Und wo wollten ihr mit uns hin, wenn du so nimmst da drüben?
Ich finde es beschissen, wenn die Menschen aus diesem Staat wegrennen, aus der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich würde, dass sie lieber hier bleiben und den Staat verändern.
Also ich würde auch mal lieber gerne nach Italien fahren oder so, ohne jetzt total ausreisen zu müssen. Und überhaupt, das ist total bekloppt hier.
Lieber Reisefreiheit als Massenflucht.
Die SED ist gegenwärtig nicht reformfähig, weil ihre derzeitige Führung nicht reformwillig ist. Das belegt ihre Politik zusammengefasst zu dem Schlagwort von der dialektischen Einheit von Kontinuität und Erneuerung. Die Herrschenden selbst machen keinen Hehl aus ihrer reformunwilligen Haltung. Im Gegenteil, sie diskriminieren und kriminalisieren diejenigen im eigenen Land, die öffentlich über Reformen nachdenken. Das parteioffizielle Bild der DDR spiegelt heile sozialistische Welt wider.
Kurz nach 17 Uhr bin ich auf dem Platz vor der Nikolaikirche gewesen. Dort bildete sich eine Gruppe, die miteinander diskutierte. Ein Parteisekretär gab sich zu erkennen und es wurde über politische Themen diskutiert, über Medienpolitik und so weiter. Die Menge wuchs aber schnell an, sagen wir auf 100, dort 200 und musste dann den Platz verlassen. Und zum ersten Mal habe ich dann in Leipzig erlebt, dass starke Polizeieinheiten, und zwar gut geschützt mit Gummiknüppeln und dass sie dort standen und den Platz abriegelten. Und eine Menge sammelte sich dann in der Grimmerischen Straße. Polizei und Bevölkerung stand sich zum Teil gegenüber, zum Teil ging das Marktleben weiter. Und es gab Diskussionen an vielen Stellen mit den Polizisten, es gab aber auch Zuführungen. Und am Nachmittag wurde dann die Menge, das ist dann angewachsen, ich schätze auf etwa 2.000, 3.000, wurde dann verstreut und es kam auf dem Karl-Marx-Platz zum Einsatz von einem Wasserwerfer. Die Menge hatte sehr viel Angst. Die Ereignisse von China sind in den letzten Tagen wieder wach geworden durch die Berichte in den Zeitungen. Ich habe erlebt, wie einige Menschen überrannt worden sind. Es gab Verletzte.
Ich war eine Woche im Lager, vorher war ich eine Woche in Bulgarien gewesen.
Und haben sich dann spontan entschlossen,
habe alle stehen und liegen lassen zu Hause, weil wenn der Mensch an eine Grenze ankommt, wo es nicht weitergeht, dann muss man halt alles liegen lassen.
Haben Sie schon Vorstellungen über das, was Sie in der Bundesrepublik tun wollen, in Ihrem Beruf arbeiten?
Das werde ich sehen, was da sich ergibt. Meine Vorstellung ist erstmal arbeiten und dass man sich was schaffen kann.
Und wann haben Sie erfahren, dass Sie raus können?
Heute gegen 19 Uhr haben wir erfahren, dass wir raus können.
So spät.
Und von wem? Das haben wir von den Vertretern der Bundesdeutschen Botschaft von Budapest erfahren.
Der war im Lager?
Der war bei uns im Lager.
Wie viele waren denn im Lager bei Ihnen?
Schätzungsweise 3.000 Mann.
So viele?
Ja, so viele sind es.
Und kommen die anderen jetzt alle hinter Ihnen her?
Ich weiß nicht. Ich habe keinen Kontakt.
Sind Sie sofort aufgebrochen, als Sie gehört haben, dass die Möglichkeit ab 0 Uhr besteht?
Ja. Koffer eingepackt und Sachen gepackt und dann ging's los.
Und wo haben Sie denn den Plattensee? War das Zelte oder war das eine
Feste? Wir haben in festen Unterkünften gewohnt. Das war ein Pionierferienlager am Plattensee.
Wir müssen erstmal dazu sagen, erstmal ein ganz, ganz großes Dank an das ganze ungarische Volk, an die Behörden, an die Regierung.
Ja, das waren recht eindrückliche, man könnte fast sagen, Reminiszenzen. Aus dieser Zeit, ich habe es nicht getan, deshalb kann ich sagen, ich fand es schön zusammengestellt, erinnert sich gleich an das eine oder andere. Aber bevor wir jetzt richtig anfangen, würde ich Ihnen gerne die Herren, die rechts und links von mir sitzen, noch einmal genauer vorstellen. Und ich muss sagen, ich bin in vielerlei Hinsicht eine Minderheit, das sehe ich schon. Es ist erstens eine sehr, ja, eine illustre Runde. Es handelt sich um Leute, um Männer, die die Geschichte des geteilten Deutschland nicht nur sehr lange, sehr genau beobachtet und kommentiert haben, sondern die darauf auch Einfluss genommen haben. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der hier vorne sitzt und der kein Bundesverdienstkreuz erhalten hat für seine Tätigkeit. Ich bin auch, glaube ich, ich gehöre zu einer Minderheit fast, weil wir 50% Sachsen auf dem Podium haben, jedenfalls gebürtige Sachsen. Ich beginne dann mal mit Herrn Kramer ganz rechts, 1929 in Görlitz geboren, aber nicht hier aufgewachsen, aber ein gebürtiger Sachse. Nach dem Abitur 1951 studiert er Rechtswissenschaften in Bonn, Hamburg und Kiel, arbeitet eine Weile an der Universität Kiel und promoviert dort, das hat mir sehr gut gefallen, deshalb möchte ich Ihnen das gerne erzählen, 1961 mit einer Arbeit über Zensur bei Schülerzeitschriften und Studentenzeitschriften. Ja, man sieht da schon ein Interesse für Journalismus. Parallel dazu ist er 1960, hat er seine journalistische Karriere gestartet, und zwar bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nacheinander in der Frankfurter Redaktion, dann in der Berliner Redaktion und dann als Korrespondent in Bonn. Und offensichtlich hat ihn aber, das nehme ich jetzt mal an, das kann er gleich vielleicht korrigieren, diese DDR-Geschichten haben ihn nicht ganz losgelassen, denn er wechselt 1975 zum RIAS in West-Berlin, der ja hauptsächlich für Ostdeutschland berichtet, über Ostdeutschland berichtet und für die Ostdeutschen berichtet hat. Er ist bis 1981 leitet dessen Bonner Studio. Anschließend ist er bis 86 RIAS Chefredakteur und war zugleich in dieser Zeit Direktor für Politik und Aktuelles. 86 dann geht er zum Deutschlandfunk nach Köln, ist dort zunächst Chefredakteur und dann Programmdirektor. 1992 bis 94 dann Intendant des Deutschlandradios, nein, des Deutschlandfunks, pardon, bis es dann mit den anderen Anstalten zum Deutschlandradio zusammengeschlossen wurde. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter, wie ich erwähnt habe, das Bundesverdienstkreuz am Bande. Und er ist jetzt wieder nach Sachsen zurückgekehrt und lebt jetzt in Dresden. Dann hier direkt neben mir Herr Dr. Fricke, ebenfalls 1929 geboren in Heun. Nein, in Sachsen-Anhalt, Sie sind gar kein Sachse. Entschuldigung, das habe ich irgendwie falsch im Kopf gehabt. Besucht das Gymnasium in Aschersleben. Und Herr Fricke kommt relativ früh mit der Obrigkeit des sowjetischen, damals noch der sowjetischen Besatzungszone in Konflikt. Sein Vater wurde nämlich 1946 von der Besatzungsmacht verhaftet und interniert und verstarb 1952 in Waldheim an der Haft. Und ich glaube, ihre Mutter war zeitweilig auch in Haft, wenn ich das jetzt aus dem Kopf richtig sage. Herr Fricke selbst wurde im Februar 1949 wegen kritischer Äußerungen aufgrund wahrscheinlich einer Denunziation hin verhaftet, konnte aber aus dem Polizeigewahrsam flüchten und ging natürlich dann in den Westen. Er begann zu studieren und arbeitete nebenher als Journalist, seit 1952 dann in West-Berlin, wo er sei aufgrund der Herkunft und der Geschichte nicht überraschend, sich früh auf Berichterstattung aus der DDR spezialisierte. 1955 wurde er von der Staatssicherheit, wir haben schon gehört, ziemlich trickreich und ziemlich gemein nach Ost-Berlin entführt, war über ein Jahr lang in Berlin-Hohenschönhausen inhaftiert, in der Untersuchungshaft der Staatssicherheit, 1956 dann wegen seiner kritischen Berichterstattung, das muss man sich vorstellen, die hat gar nicht hier im Lande stattgefunden, sondern ja in West-Berlin, worüber ja eigentlich kein DDR-Gericht eine Urteilskraft hat, aber wegen dieser Berichterstattung über die DDR, die ihm die SED als Kriegshetze ausgelegt hat, zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt, die er dann bis 1959 zuerst in Brandenburg und dann vor allen Dingen hier in Bautzen II verbüßen musste. Wobei man sagen muss, dass er die ganze Haftzeit in Einzelhaft isoliert von den Mitgefangenen verbracht hat. Und wie er mir eben erzählt hat, waren die meiste Zeit, außer den Wärt und den Schließern, seine Kontaktpersonen und Verhörleute und so weiter, seine Kontaktpersonen, mit denen er sich hier sehr intensiv auseinandergesetzt hat, Karl Marx, Friedrich Engels und der Genosse Lenin, weil ihm die zur Lektüre zur Verfügung standen. Nach seiner Entlassung war er weiter als Journalist tätig, aber er beginnt gleichzeitig und sehr systematisch Informationen über politische Unterdrückung in der DDR zu sammeln, die nicht nur in der Tagesberichterstattung eingehen, sondern auch darüber hinaus in Buchpublikationen und das mehrere gute und dicke Bücher geschrieben. Nicht alle dicken Bücher sind gut, aber in seinem Fall ist es so. Und eine der überraschenden Sachen dabei ist, wenn man die heute in die Hand nimmt, und ich habe tatsächlich mehrere bei mir zu Hause im Regal stehen, anders als die meisten Bücher, die in den 60er, 70er oder auch in den 80er Jahren aus dem Westen über die DDR geschrieben worden sind, wenn man die heute liest, dann muss man sagen, die meisten Dinge, die da drin stehen, die haben eine komische Sicht zum Teil stimmen die Fakten einfach gar nicht, die haben halt so gut geschrieben, wie sie konnten. Wenn man die Bücher von Herrn Fricke in die Hand nimmt und hineinschaut, stellt man fest, dass die immer noch funktionieren. obwohl wir seitdem 30 Jahre, 40 Jahre, über 40 Jahre Forschung haben. Das hat mich doch ein bisschen beeindruckt. Ich fürchte, mit meinen Büchern wird es nicht so gut gehen. Er war dann 1976 bis 1994 Redakteur beim Deutschlandfunk, woher Sie sich, glaube ich, auch kennen, ne? Berichtete dort weiterhin über die DDR und war natürlich und berichtete natürlich 1989 auch über die entstehende demokratische Bewegung in der DDR. Auch er hat zahlreiche Ehrungen erhalten, Bundesverdienstkreuz schon erwähnt, eine Ehrendoktorwürde. Und ich glaube, dass, wenn wir das aufzählen würden, alles, was er erhalten hat, sehr sind wir noch lange hier.
Kein Personenkult.
Kein Personenkult. Ja, man ist ein bisschen beeindruckt, ist man schon. Zu meiner Linken dann Professor Manfred Wilke, der deutlich jünger ist. Der ist erst 1941 in Kassel geboren, also auch kein Ostdeutscher. Zeithistoriker, Professor für Soziologie. Und Herr Wilke sieht auf eine sehr lange Tätigkeit als Gewerkschaftsfunktionär und politischer Aktivist zurück, der ihn vom linken Rand des politischen Spektrums weg zu den Konservativen geführt hat, bei denen er heute ist. Und wenn man das sagt, heißt es nicht nur, dass das irgendwie sich verändert hat, das ist ja langweilig, sondern das bedeutet auch, das hing auch immer mit der DDR zusammen, das hing auch immer mit Teilung zusammen, warum Manfred Wilke sich bewegt hat. Und das bringt ja dann auch Kämpfe mit den Leuten zusammen, mit denen man sich sonst über viele Dinge vielleicht einig war. In seiner wissenschaftlichen Tätigkeit setzt er sich auch seit den 60er Jahren, ich hoffe nicht früher, stimmt nicht, aber seit den 60er Jahren auch mit den Verhältnissen in der DDR auseinander, viel zur Gewerkschaftspolitik am Anfang, dann aber auch sehr konzentriert auf die SED und ihre Diktatur. Er war unter anderem 92 bis 98 auch Mitglied der beiden Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages.
Mit Karl Wilhelm Fricke zusammen.
Jawohl. Erst zur DDR, dann oder auch parallel 92 bis 2006 einer der beiden Leiter des Forschungsverbundes SED-Staat an der FU Berlin. 2007 war er dann Projektleiter beim Institut für Zeitgeschichte. Ich glaube, das war das Forschungsprojekt auch zur Geschichte der Berliner Mauer, ne? Genau. Das war dort angesiedelt zum Teil. Und seit 2011, obwohl er eigentlich hätte lange in Rente sein können, ist er Mitarbeiter beim Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz. Und gerade jetzt ist er in die Expertenkommission des Deutschen Bundestages zur Zukunft der Stasi-Unterlagen berufen worden, die morgen früh ihre Arbeit aufnehmen wird. Auch er hat zahlreiche Buchpublikationen und alle möglichen Publikationen zur Geschichte des geteilten Deutschlands und zur DDR vorgelegt, darunter zuletzt Der Weg zur Mauer und zusammen mit anderen Autoren Der Kreml und die Wende. Schöner Titel übrigens, schön knapp. Nicht so akademisch. Gut, das waren die Vorstellungen. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Aber Sie müssen ja auch ungefähr wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich möchte mit einem Kommentar beginnen zu den Rundfunkschnipseln, die wir gehört haben. Ich selber habe mich ja lange mit dem Mauerbau und der Mauer selbst beschäftigt und dem Grenzregime. Und wir haben unlängst eine Ausstellung fertig gemacht. Da haben wir sehr viele Hörbeispiele zum Mauerbau uns angehört. Und es ist ein unglaublicher Unterschied, wenn man sich den Tonfall anhört. 1961 haben wir, sagen wir, nehmen wir mal den RIAS oder auch den Sender Freies Berlin, wie die aus dem Westen berichten, da hat man fast den Eindruck, man befindet sich an den Schützengräben des Zweiten Weltkriegs vom Tonfall. Die sind aufgeregt. Die wissen nicht, wo es hingeht. Es ist eine unglaubliche Dramatik wird vermittelt. Das war auch dramatisch, aber 89 war genauso dramatisch. Aber das ist, wenn man die jetzt anhört, da kommen die Leute sehr viel mehr zu Wort. 89. Also die Leute, die es angeht. Es ist ironisch. Es ist, würde ich mal sagen, sehr viel souveräner. Also ich würde fast sagen, man kann da einen Lernprozess sehen zwischen von Leuten, die sich mit der DDR beschäftigt haben, zwischen 61 und 89. Das ist mir so als, eingefallen dazu. Ich möchte aber ein bisschen früher anfangen und die Herren Kramer und Fricke mal fragen. Also ich bin ja aufgewachsen mit Fernsehen. Und seit den 60er Jahren ist das das, was wir angucken, wenn wir uns amüsieren wollen, wenn wir uns informieren wollen und was wir eigentlich immer anschalten. Und gibt ja, habe jetzt gehört, Leute machen das schon morgens an, zum Frühstück. Gibt es Frühstücksfernsehen. Warum geht man in den 60er Jahren, in den 70er Jahren erst, Entschuldigung, warum geht man dann zum Radio? Und bleibt nicht entweder bei der Presse oder geht gleich ins Fernsehen, was doch viel schicker ist mit Bildern.
Ja, das ist leicht erzählt. Ich war 16 Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen. Zeitung ist ein Tendenzbetrieb nach der Rechtsprechung des Reichsgerichtes und die Herausgeber haben das Recht, die Linie der Zeitung zu bestimmen. Ich bekam mal nach 16 Jahren einen Anruf von einer Fernschreibraum in Frankfurt, die lachte und sagte, ihr hängt mit Tesafilm einen Zettel an der Wand, alle Manuskripte von Kramer auf den Tisch des Herausgebers, Name spielt keine Rolle. Da wurde mir klar, dass mein Ende irgendwo nahte bei der Zeitung. Ich hatte festgestellt, dass immer bei meinen Aufsätzen an Dingen, die mir lagen, fehlten, wenn sie dann in der Zeitung waren. Also es gab Differenzen über die Ostpolitik, damals von Brandt und Scheel. Und ich war dafür, aber es gab Herausgeber, die waren nicht so dafür. Also von da ging ich dann weg und zum Rundfunk. Ich gestehe, das ist mir nicht ganz leicht gefallen, dass man da geschrieben hat und ich hätte auch zur Zeit nach Hamburg gekonnt, aber das wollte ich nicht. Ich hätte auch für die Süddeutsche nach Moskau gekonnt, hätten aber zwei meiner Kinder ins Internat gemusst, weil die Botschaftsschule nicht so weit ging damals. Heute kann man in Moskau auch Abitur machen. Das war aber damals nicht möglich, also habe ich das nicht getan. Und in Berlin der RIAS. Und ich bin dann doch gerne zum RIAS gegangen, weil der eben hier im Osten zu hören war und das hat mich dann veranlasst, den Schritt zu machen. Ich habe immer ein etwas gespaltenes Verhältnis zur Technik gehabt, das muss ich gestehen. Ich habe Zeitung am Setzkasten gelernt, aber Rundfunk eben nicht mehr. Aber das spielte keine Rolle. Ich bin dann nach Berlin gegangen. Ich war erst in Bonn und dann in Berlin Chefredakteur. Mein Spaß war dabei, dass ein Intendant, Ludwig von Hammerstein, ein Mitglied der CDU, mich engagiert hat gegen heftigen Widerstand von einer bestimmten Partei in der Stadt. Das meiste habe ich erst hinterher erfahren, nach der Wende in meiner Stasi-Akte. Also 7.332 Seiten waren erhalten geblieben. Aber in Natura muss das sehr viel mehr gewesen sein, weil alle Akten der HVA im Reichswolf gelandet waren. Naja, jedenfalls bin ich dann vom Deutschlandfunk, vom RIAS zum Deutschlandfunk gegangen. Auch also, weil ich da gewisse Schwierigkeiten hatte mit einem Intendanten, der neu kam, nach Hammerstein. Und ja, aber der Deutschlandfunk wurde auch hier gehört, von da war es überhaupt kein Problem. Und ich darf das ja sagen, dass durch unsere Bekanntschaft, Freundschaft, da die Weichen auch von meinem Nachbarn hier zur Linken gestellt wurden, dass ich zum Deutschlandfunk gekommen bin. Und das habe ich gerne getan und war dann ja bis zum Schluss beim Deutschlandfunk.
Also Sie sind zum Deutschlandfunk gegangen oder auch vorher zum RIAS, weil die über und für die DDR berichtet haben?
Ja, natürlich.
Und das Fernsehen hat Sie nicht gelockt?
Nein, überhaupt nicht.
Warum nicht?
Also ich eigne mich nicht für Fernsehen. Also ich habe das manchmal gemacht bei Hans-Werner Schwarze da in dieser Sendung da für die DDR auch. Aber das hat mir nicht gelegen und das war auch nicht mein Metier, das muss ich ganz eindeutig sagen. Rundfunk, da hat man viel mehr Möglichkeiten auszudrücken mit Manuskripten. es ist der Zeitungsarbeit viel näher als das Fernsehen. Das ist was ganz anderes und das war nichts für mich.
Ja, gerne. Also ich kann das nur bekräftigen, was Sigmar Kramer hier gesagt hat, zu Ihrer Frage, warum Fernsehen? Wir sagten immer,
vielleicht muss ich den Dienst wieder aufmachen. Das Mikro ist runtergefallen. Gib ihm doch einfach das andere Mikro.
Das tut mir leid. Also wir sagten immer, Fernsehen ist, wenn man die Augen zumacht, fast so schön wie Rundfunk. Das Radio ist tatsächlich gründlicher und aktueller. Zumal, weil ja das Fernsehen, das ist zwar attraktiv, weil es ein optisches Medium ist, aber es ist immer an das Bild gebunden. Und das ist beim Rundfunk nicht der Fall. Ich bin zum Deutschlandfunk gegangen, beziehungsweise berufen worden von dem damaligen Intendanten des Deutschlandfunks, Franz T. Diek. Der war früher Staatssekretär im Gesamtdeutschen Ministerium. Und von denen habe ich gelegentlich, heute sagt man Ghostwriter, obwohl das ein bisschen anrüchig geworden ist, nicht wahr, bei Schwan Kohl. Für den habe ich also Kommentare entworfen, die dann übrigens im RIAS liefen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst war. Und ich bin dann sehr gerne zum Deutschlandfunk gegangen, weil es ein grenzüberschreitendes Medium war, logischerweise, und weil es auch in Sachsen gehört werden konnte, wo man das Fernsehen wenig oder gar nicht empfangen konnte aus technischen Schwierigkeiten. Und für mich war der Deutschlandfunk in der Tat das Medium, in dem ich meine berufliche Aufgabe erkannte, nämlich einen Beitrag zu leisten zum Zusammenhalt und zum Bewusstsein der einen deutschen Nation. Und es gehört zu den größten beglückenden Erfahrungen, dass ich die Wiedervereinigung noch erlebt habe.
Sie haben bei beiden habe ich ein bisschen Sendungsbewusstsein herausgehört. Das ist schon nicht nur, was den Rundfunk angeht, sondern auch, was die DDR angeht. Das habe ich schon richtig verstanden. Ne? Jetzt denken wir uns mal in die 80er Jahre hinein. Seit 1961 ist die DDR oder die deutsche Teilung kein Problem mehr, was die Welt bewegt. Wenn man sich für Menschenrechte interessierte, hat man in den 80er Jahren eher nach Südamerika geguckt.
Südafrika
geguckt. Die kurzzeitigen Diktaturen Griechenland, Türkei, wo es ja zum Teil deutlich schlimmer auch tatsächlich hergegangen ist. Und wenn ich dann jemand bin, der so ein Sendungsbewusstsein hat und ein bisschen, sagen wir mal, in dem Milieu, in dem ich bin, nämlich in Westdeutschland, in West-Berlin, vielleicht auf Ignoranz treffe, vielleicht stimmt es auch gar nicht, wieso macht man dann da weiter?
Ich habe eigentlich damit nie ein Problem gehabt. Ich habe mich hier im Westen gut entfalten können, in dem Bewusstsein, Dinge zur Sprache zu bringen, die die Menschen in beiden Teilen Deutschlands, vor allen Dingen aber die Menschen in der DDR erreichen und interessieren. Der Deutschlandfunk verstand sich ja als gesamtdeutscher Informationssender. Er war zwar Radio im Kalten Krieg, aber er hat keinen Kalten Krieg im Radio gemacht. Das muss man dazu sagen. Es war ein Informationssender, der auch DDR-Themen behandelte, und zwar solche DDR-Themen, die von den Medien der DDR tabuisiert waren. Es gab also bestimmte Themen, die über die DDR Rundfunkmedien, also auch die Zeitungen natürlich und das Fernsehen, nie berichtet haben. Und das versuchten wir außerdem einen Informationsauftrag im Deutschlandfunk abzudecken, so gut es aufgrund der misslichen Informationslage und Möglichkeit möglich war. Es war natürlich nicht einfach. zumal ja die Informationspolitik der DDR-Medien, also der DDR, vor allem auch der DDR-Beoberen natürlich, sehr restriktiv waren. Der Deutschlandfunk ist zum Beispiel nie als als ständigen Korrespondenten toleriert worden. Ist nach dem Inkrafttreten des Grundlagenvertrages zwischen beiden deutschen Staaten 1973 gab es ja die Möglichkeit, dass ARD-Rundfunkanstalten im Osten ständige Vertretungen hatten, also ständige Korrespondenten. Und nicht der Deutschlandfunk. Der Deutschlandfunk galt im Verständnis der Staatssicherheit als Sender der politisch-ideologischen Diversion. So steht es in einem Lehrbuch der Staatssicherheit, der die Wiedervereinigung Deutschlands im imperialistischen Sinne vorbereitend und planend. Das war also die Definition des Feindsenders aus der Sicht der SED, des Deutschlandfunks. Das zeigt aber auf der anderen Seite, dass die Herrschenden wussten, um was es geht und wie sie die Wirkung des Deutschlandfunks und selbstverständlich anderer Westmedien, soweit sie erreicht werden, empfangen werden konnten in der DDR, um die Wirkung Bescheid wussten. Sie wussten, dass das wirkt. Und unser Grundsatz war, das kann Dietmar Kramer auch bestätigen, keine Propaganda, sondern Überzeugung durch sachlich fundierte Information, durch analytische Arbeit, durch Dokumentation. Das war eigentlich unser Medium. Und das war für uns... Ich bin davon überzeugt, um nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, dass solche Arbeit nachhaltiger wirkt als das Fernsehen. Selbst wenn das Fernsehen also manchen Vorteil hat gegenüber dem Rundfunk. Ich halte auch das Radio heute nicht für anachronistisch. Nicht, weil ich bin ja nicht dabei, könnte ich so sagen. Aber ich habe selbst auch inzwischen einige Fernsehfilme gemacht. Aber ich bleibe dem Medium Radio, toll.
Okay. Halten wir eine Sache mal fest. Sie haben gesagt, keine Korrespondenten, weil die nicht zugelassen waren.
Ja. Wir durften nach dem...
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde vorher nochmal an Herrn Kramer fragen und gleich kommen wir auch zu dir. Welche Themen sind denn eigentlich in den 80er Jahren interessant gewesen? Was war das, was Sie meinten, berichten zu müssen? Welche Themenbereiche waren das denn?
Ja, alles das, was ja praktisch die deutsche Frage betraf. Also ich meine, wir haben ja jetzt nicht ganz gezielt, aber was auf dem Markt war, haben wir gebracht. Und zwar ohne jetzt das propagandistisch, um Gottes Willen, nein, sondern wir haben nur Fakten geliefert und dabei blieb es. Und natürlich mit dem Blick immer auf das, was mal möglich sein sollte, eben die Einheit. Und in den 80er Jahren, es war ja nicht so, dass man da unvorbereitet gewesen wäre, denn ich kann mich eben erinnern, dass wir Russen eben die Frage gestellt haben, in den 80er Jahren, was machen ihre Freunde in der EG, wie die EU damals noch geheißen hat, wenn es demnächst einen deutschen Wirtschaftsriesen geben wird. Und ich fragte, wie darf ich das verstehen? Und da kam dann die klassische Antwort, man kann Statistiken ein paar Monate fälschen, aber nicht wie wir Jahre. Wir sind wirtschaftlich am Ende und müssen unser ganzes osteuropäisches Vorfeld wieder räumen. Das war Professor Daschenschew, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Moskau, Berater von Gorbatschow. Und solche Töne konnte man eben vernehmen. Und ich habe das auch dann mit dem gebotenen Abstand, aber auch nicht mit etwas Verwirrspiel, auch gesendet, also auch benutzt in meinen Kommentaren im Deutschlandfunk. Jedenfalls für mich war immer klar, am Ende wird die Einheit kommen. Und ich habe 1985 in Ost-Berlin eine Wette abgeschlossen, dass 95 alles vorbei sein würde mit der DDR. Das war vielleicht etwas kühn, aber ich
Vorfristige
Planerfüllung. Etwas pessimistisch, ne?
Vorfristige Planerfüllung.
Ja, heute pessimistisch.
Halten wir mal, bleiben wir mal bei dem Stichwort,
aber
die Einheit.
Ist es gekommen.
Ja, die Einheit fest im Blick. Sie hatten, Sie waren ja auch davon bewegt, Sie beide.
Ja.
Du auch, das weiß ich. Aber Sie hatten, und das war praktisch auch ein politisches Ziel, was Sie mit dem Radio erreichen wollten.
Akkurat.
Aber Sie haben ja auch Hörer gehabt.
Ja.
Und Sie haben ja tatsächlich Hörer gehabt.
Ja.
Wie kriegt man Herr Fricke raus, was die interessiert? Es war ja ganz gut, es ist ja nicht ganz so einfach gewesen. Also Sie hatten keine Korrespondenten, haben Sie gesagt, einerseits. Andererseits war es ja ein bisschen schwierig, auch einen Kontakt herzustellen, weil wenn Leute schreiben und so weiter, wenn der Brief abgefangen wird, ist das ja immer schnell auch ein kriminelles Delikt gewesen in der DDR. So, also das war ja nicht ganz so einfach. Wie kriegt man raus, was die Leute interessiert? Wie kommt man an so kleine Themen ran? Ich kann immer schreiben über die Einheit, über die kann ich sprechen. Aber was ist mit der, sagen wir mal, der Arbeitssituation in Bautzen, wenn ich das erreichen will? Wie kriege ich das hin? Interessiert das zu wissen, interessiert das jemanden oder nicht?
Also zunächst einmal muss man das Einheitsziel in den Kontext stellen des KSZE-Prozesses. Hm. Die, wie hieß denn die Grundakte oder Schlussakte?
Schlussakte Helsinki.
Schlussakte von Helsinki. Ja. Die brachte ja Bewegung auch in den Ostblockstaaten und auch in der DDR. Mhm. Das Art 1. Und Art 2 haben wir jedenfalls in der Ost-West-Abteilung die Medien der DDR so gründlich wie möglich ausgewertet und zu analysieren versucht. Ich gehörte zu den eifrigsten Lesern des Deutschland, des neuen Deutschland. Also andere haben uns für etwas schwachsinnig gehalten, dass wir uns mit den Zeitungen beschäftigen. Aber wenn man sie gründlich las, wenn man die Protokolle, die veröffentlichten Protokolle des Zentralkomitees über die Entwicklung der Partei, sie gab es ja alle 3-4 Mal im Jahr, das wurde veröffentlicht im Neuen, wenn man das alles gründlich analysierte, bekam man schon eine gewisse Vorstellung. Dann haben wir uns über den Umweg der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin, die Provinzpresse aus der DDR beschafft. Und die auszuwerten, war sehr ergiebig, weil da nämlich mehr über das Alltagsgeschehen, über das Alltagsleben und über wirtschaftliche und soziale Fragen zu finden war, als in der Parteipostille im Neuen Deutschland. Mhm. Das war also, dann habe ich sehr eng zusammengearbeitet mit dem Gesamtdeutschen Institut in Bonn. Mein Freund Detlef Kühn, der das damals geleitet hat. Die hatten ja zur Aufgabe, die ständige Entwicklung in der DDR zu beobachten und zu analysieren. Das war ebenfalls eine wichtige Quelle. Dann hatten wir gelegentlich Besuche von Rentnern, die ja in den 60er Jahren reisen durften. Die besuchten uns in Neuen Deutschland und machten uns auf Themen aufmerksam und schilderten, was sie bedrückt.
Ja.
Und dann war es so ein bisschen Intuition, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Man hatte das Gespür, was für ein Thema behandelt werden, weil man das ja auch negativ ablesen konnte, was die offizielle Presse in der DDR verschwieg. Das musste man auch sehen. Also zum Beispiel fanden sie nie was über die Staatssicherheit. Aber in meinem Programm haben sie natürlich viel, soweit man damals schon darüber informieren konnte, über die Staatssicherheit erfahren. Oder über den politischen Strafvollzug oder über die Gefängnisse in Bautzen. Das kann ich alles belegen. Das ist keine nachträgliche Selbstberühme. Nicht? Das möchte ich betonen. Das war eigentlich im Großen und Ganzen das Umfeld, aus dem wir unsere Informationen.
Ja. Und es ist ja tatsächlich auch schwierig, also wenn man sich vorstellt, man sitzt so ein bisschen, man ist ein bisschen abgeschottet von seinen Zuhörern. Ich meine, normalerweise kann man direkt, es gibt Leserzuschriften, es gibt ja, die können sich ununterbrochen äußern. Ne? Heutzutage rufen die dauernd an und werden direkt durchgestellt und so weiter. Und wenn man das nicht hat und gerade keine Propaganda machen will, aber weiß, dass man von einer festen Überzeugung auch geleitet wird, ist das ja richtig schwierig. Ne? Das ist ja ein Balanceakt, der da stattgefunden hat. Ich meine, wir haben ja ein bisschen gehört eben, wie sich das hat anhören können. Von daher sind wir ja auch ganz zuversichtlich, dass das auch geklappt hat meistens. Aber so, deshalb hat mich das interessiert. Aber jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu den Verbindungen, wie das überhaupt, wenn ich mich richtig erinnere, Manfred, hattest du ja schon in den 70er Jahren und auch in den 80er Jahren sehr, ja doch die ein oder andere Kontakte nach Ost-Berlin und in den Osten. Und das sind ja auch Informationskanäle gewesen, die Sie wahrscheinlich ähnlich auch gehabt haben. Wie kamen Kontakte zustande und wen kannte man dann da so?
Also der erste Kontakt, den ich hatte in Ost-Berlin, in der DDR, war eine Arbeiterfamilie aus Großkorbeda. Und 1961, ein paar Monate bevor die Mauer gebaut wurde, kriegte ich Unterricht in dieser Familie über den 17. Juni. Die Tochter war Volkspolizeileutnant in Leipzig. Der Schwiegervater war im Leuna beim Streik dabei. Und der Mann, Erich Schumann, der war Lehrling in Leuna. Ich kriegte also ein Bild, das gewissermaßen dem der DDR-Propaganda vom faschistischen Putsch völlig widersprach. Das war sozusagen meine erste Begegnung mit der DDR. Ich bin ja noch aus einer Generation, ich bin Jahrgang 41, wo meine Kindheit geprägt wurde von dieser Teilung. Plötzlich gab es das eine Deutschland nicht mehr. In den 80ern habe ich dazu gesagt, wenn meine Kollegen mich ein bisschen lustig anguckten mit meinen Thesen, naja, ich weigere mich einfach, die Wartburg, wo der Luther die deutsche Schriftsprache geschaffen hat, als Ausland zu betrachten. Das geht nicht. So. Und ernst wurde es dann 1966. Da war ich in Ost-Berlin. Ich war damals ein linker Jungsozialist. Und das war die Zeit, als die SED in Westdeutschland Leute suchte, mit denen man reden konnte. In der Zeit ist der Landesvorsitzende der Jungsozialisten vom Saarland, ein gewisser Oskar Lafontaine, denen aufgefallen und so weiter. Und ich kam also dann nach Ost-Berlin und dann hatte ich schon damals gehört die ersten Lieder von Biermann. Und in dieser Zeit, wo ich da mit den SED-Funktionären redete, habe ich dann im Deutschen Theater Biermann kennengelernt. Dann habe ich ihm gesagt, es freut mich, dass wir uns sehen. Und am nächsten Tag saß ich mit Biermann und Habermann zusammen. Okay. So, und dann habe ich dem Habermann...
Das heißt, die SED hat den Kontakt zur Opposition vermittelt?
Wenn du so willst, ja. Aber natürlich nicht intendiert, das ist klar. Okay. Aber ich habe dann über das Gespräch mit Habermann und Biermann meinen Freund Heinz Brandt bei der IG Metall informiert, der ja mit Habermann befreundet war, und habe ein Protokoll abgeliefert. Und dann habe ich noch einen Zeitzeugen aus dem Jahre 45, 46, einen der üblen Verräter der deutschen Sozialdemokratie, den Vorsitzenden in Thüringen, der Hoffmann, der als einer der Ersten die Einheit gemacht hat, der dann sich darüber beschwerte, dass man so mit dem Habermann, einem anständigen Widerstandskämpfer, wie die SED es tut, nicht umgeht. Auch dieses könnte sich noch im Archiv der IG Metall befinden. Das war mein erster Kontakt.
Hatten Sie solche Kontakte auch? Oder war das für Sie schwierig, weil Sie einerseits ja nicht darüber konnten und die ja auch nicht rüber konnten? Oder gab es da Vermittlungen? Also hatten Sie eine Vorstellung von dieser oppositionellen Szene? Sie hatten eine Vorstellung, das ist nicht die Frage. Aber hatten Sie auch irgendwie vermittelte oder direkte Kontakte zu dieser Opposition, die sich ja ab den späten 70er Jahren herausbildete neu?
Ja, ich habe also Kontakt gehabt, lange vor dem Umbruch schon, zu Rainer Eppelmann und zu Ralf Hirsch. Mhm. Das ergab sich durch gemeinsame Bekannte in West-Berlin und die wurden dann unter Beachtung konspirativer Regeln gepflegt. Im Übrigen bin ich nach Inkrafttreten des Grundlagenvertrages und den damit verbundenen journalistischen Arbeitsmöglichkeiten relativ schon regelmäßig bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die DDR gereist, offiziell, legal.
Also nicht als Korrespondent zugelassen, aber...
Nein, als Reisekorrespondent wurde ich zugelassen. Ah, okay. Ich erinnere mich an meinen ersten Aufenthalt in Ost-Berlin. Das war zum 9. Parteitag der SED im Mai 1976. Da habe ich meinen damaligen Chefredakteur Bernhard Wörderhoff gesagt, bitte beantragen Sie für mich die Akkreditierung. Da musste nämlich im Außenministerium der DDR, Abteilung Journalistische Beziehungen, eine Akkreditierung beantragt werden. Da sagte der Wörderhoff zu mir, also wenn Sie darüber wollen, die Kröte schlucken die nie. Aber es kam anders. Er hat einen Antrag gestellt und zwei Tage vor dem Beginn des Parteitages rief die ständige Vertretung der DDR in Bad Godesberg an, Sie können sich Ihr Visum abholen. Da musste man mit Visum einreisen. Und das habe ich natürlich gemacht. Und in Bonn und in Berlin erlebte ich die nächste hier anekdotenhaft wiedergegebene Überraschung. Ich meldete mich im Pressezentrum des Parteitages und dann hatte ich da so einen Fragebogen ausgefüllt, wo ich wohne. Dann habe ich geschrieben, Schweizer Hof. Das war das Hotel, wo ich in West-Berlin immer untergekommen bin, wenn ich in Berlin zu tun hatte, was ich öfter hatte. Und dann sagte die Kleine da im Pressezentrum, Sie wollen wohl nicht bei uns wohnen. Doch, sage ich, wenn es geht, mir haben Sie eingeplant. Sie können im Gästehaus des Ministerrats eine Suite mieten für 60 D-Mark. Da habe ich das doch wunderbar, sofort. Da kam der ehemalige Häftling aus Bautzen als ersten Mal in das Gästehaus des Ministers. Keine übertriebene, eine erfahrene, bewiesene Anekdote. Nicht?
Und das heißt, auch da gab es Lernprozesse.
Moment, aber er soll vor allen Dingen noch das Gespräch erzählen, das dann stattfand.
Ja, also ich wurde dann von zwei Eubes, wie wir später festgestellt haben, die als sogenannte Betreuer für Journalisten im Pressezentrum in der Mohrenstraße in Berlin eingesetzt waren.
Also Eube sind Stasi-Offiziere, ne?
Eube, Offiziere im besonderen Einsatz. Eube, Offiziere im besonderen Einsatz. Die haben dann gefragt, können wir denn mal ein Gespräch mit Ihnen führen? Das waren alles Sachsen, tut mir leid. Und da habe ich gesagt, warum? Dann nicht in einer Verhandlungspause? Gerne. Da sagt er, dann eröffnete der, wir haben lange überlegt, ob wir Sie hier reinlassen sollen, bloß damit Sie uns besser in die Suppe spucken können. Ich sage, wenn ich hier komme, werde ich mich hier informieren. Und wenn ich eigene Überzeugungen korrigieren muss, werde ich das tun. Andererseits gebe ich natürlich meine Überzeugung nicht an der Grenze ab. Das ist doch auch klar. Ja, das haben Sie dann verstanden. Und ich habe dann tatsächlich bis 1987 regelmäßig Besuche in der DDR machen können als Reisekorrespondent. Und dann veröffentlichte ich ein Buch über die Opposition und Widerstand in der DDR und dann wurde ich wieder gesperrt. Dann durfte ich wieder nicht reisen, obwohl ich weiß nicht, Sie waren, glaube ich, damals, der den Antrag gestellt hatte, ne? Da wurde dann gesagt, nein, Sie können jeden Korrespondenten schicken, aber nicht Fricke. Und da hat er gesagt, nee, wenn wir, das bestimmen wir, wenn wir schicken. Wenn nicht Fricke, dann überhaupt keinen. So war es. Naja, dann war die Endzeit der DDR ja lang. Das waren also so kleine aus dem Alltagsleben eines Reisekorrespondenten damals, zur Zeit der Teilung.
Begriffe Opposition sind jetzt schon gefallen. Wolf Biermann zum Beispiel. Wir haben ja in den 70er Jahren haben wir eine Opposition, die ja fast noch am Rand der SED langsam erwächst und sehr klein ist ja noch. Dann in den 80er Jahren stärker unter dem Dach der Kirche. Aber auch eigentlich sehr kleine Gruppen sind, die, wo man jetzt nicht gesehen hat, dass die mal Einfluss kriegen. Wenn man jetzt so einen Blick auf 1989 schon nimmt, wann haben Sie gemerkt, dass es losgeht?
Also ich kann das belegen. Ich möchte keine eigenen Legenden stricken. Ich habe im August 1989 einen Artikel in der Zeitschrift für Konfliktforschung veröffentlicht. Und da habe ich gesagt, das ist eine revolutionäre Situation in der DDR. Und wir müssen auf alles gefasst sein. Was heißt gefasst? Wir können als auf alles hoffen.
Wir können auf alles gefasst
sein. Ja. Ich meine, ich gebe das jetzt in meinen Worten mit. Damals habe ich es eleganter geschrieben. Das ist richtig. Also für mich hat die Situation ab Sommer 1900 eigentlich schon bei den oppositionellen Bestrebungen, die zutage traten, im Mai 1989, die letzten Kommunalwahlen, am 7. Mai in der DDR. Da haben ja schon Bürgerinitiativen öffentliche Zählungen gemacht, um das Wahlergebnis als gefälscht zu identifizieren. Da war für mich eigentlich die Entwicklung klar. Ich sage, das geht den Bach herunter.
Also wenn die sich das trauen und damit durchkommen.
Genau. Und das nächste war dann natürlich, als am 9. Oktober Leipzig. In Leipzig nicht geschossen wurde. Da war es für mich, wirklich, ich will mich hier nicht berühmen, aber da gab es für mich keinen Zweifel mehr, dass die Endzeit der DDR angebrochen ist. Du wolltest
auch. Ja, ich wollte auf zwei Prozesse hinweisen. Ich will den Faden von Herrn Kramer nochmal aufnehmen. Die Konzentration von Karl Wilhelm ging ja auf die DDR. Aber die DDR war ja nicht im luftleeren Raum. Und wir haben viel dem Honecker zu verdanken. Das klingt jetzt aus meinem Mund etwas verwegen. Aber der Honecker hat ab 86 den Reformkurs von Gorbatschow in Moskau boykottiert. Und er war, wie wir jetzt aus den russischen Dokumenten wissen, stand der Honecker bei Gorbatschow auf derselben Stufe wie Ceausescu. Also das waren die beiden Hardliner, die klarsichtig wussten, wenn wir diesen Kurs von Gorbatschow folgen für unsere Länder. Der Krenz berichtet, dass der Honecker, der ja beim Juli Warschauer Pakttreffen in Bukarest sehr krank wurde, soll der Ceausescu ihm gesagt haben, der Gorbatschow mit seinem europäischen Haus will unsere Häuser verkaufen. Und diese sowjetische Entwicklung liegt wie eine Folie hinter dem, was du erzählt hast. Zum Beispiel bei den Wahlen. Ja, was waren denn die Kommunalwahlen? Entschuldigung. Das war zwar für die entstehende DDR-Opposition ein wichtiger Impuls, aber zur selben Zeit fanden in der Sowjetunion Wahlen zum Volksdeputiertenkongress statt. Die ersten.
Ja, in Polen vor allen Dingen.
Das kommt danach. Polen kam dann im Juni, zeitgleich mit Peking. Das war sozusagen die Weggabelung. Am 4. Juni, die in Peking rollen mit den Panzern und die in Polen wählen. Und diese Prozesse, die haben doch die SED-Führung in Agonie gestürzt. Und dann würde ich gerne noch mal zur Diskussion stellen, welche Bedeutung die Menschen hatten, die rübergekommen sind. Ich denke, einen, der hier gehockt hat, Erich Löst. Erich Lösts Buch über den Verfall von Leipzig, sein Rauswurf. Und der Löst gehörte auch zu denen, die dann die Wahrheit gesagt haben. Und von der Sorte gab es eine ganze Reihe von Schriftstellern und Intellektuellen. Und am Schluss muss ich einfach zitieren, in dem Buch, das ich mit Habermann gemacht habe, 1978, steht der Satz drin, über den ich mich mit der Rubold-Redaktion streiten musste. Er denke gar nicht daran, aus der DDR wegzugehen, wo man zugucken kann, wie das Regime jeglichen Kredit verliert und es nur noch weniger Anstöße von außen bedarf, damit das Volk das Politbüro zum Teufel jagte. Das wollte Rowold nicht drucken, weil sie gemeint haben, dieser Habermann da isoliert, der sieht nicht mehr durch. Dieser Satz war 78 gegen den Zeitgeist, aber im Nachhinein, 89,
naja, war dann ja noch ein paar Jahre. Aber wahr. Da müssen wir gar nicht drüber streiten. Wenn man jetzt so vorstellt, wir sind 89 im Mai, Kommunalwahlen, das finde ich so gut, wenn man sieht, dass Leute in einem Land, wo die meisten immer, weil sie mussten, stillgehalten haben, sich hinstellen, in Wahllokale gehen und sagen, das wird jetzt öffentlich ausgezählt und damit durchkommen. Ja. Da ist, also ich muss sagen, ich war damals noch jung, ich war Student, ich habe da noch nichts begriffen. Ich weiß nicht, wie das hier, da können wir gleich in der Diskussion nochmal drauf eingehen, wie man das so hier aus Bautzen wahrgenommen hat. Ab wann man so gedacht hat, naja, jetzt hat man eine Hoffnung vielleicht. Aber wenn ich jetzt nochmal zum Rundfunk zurückgehe, und nein, ich, eine Sache noch. Also ich habe damals das erst gemerkt, wo mich Kommilitonen darüber geredet haben und wo wir angefangen sind, aktuelle Kamera zu gucken im West-Berlin. Ab da war das so, dass wir das auch mitbekommen haben. Das war so im Oktober, sicher. So Ende September, Anfang Oktober, ich weiß es nicht mehr genau.
Im Oktober, nach dem 9. Oktober.
Und wo die angefangen haben, in der aktuellen Kamera das zu tun, was vorher sie nicht getan haben, nämlich über die Dinge in der DDR zu berichten. Ja, einfach erstmal zu berichten. Erstmal zu sagen, passiert dies und jenes. Das haben sie vorher auch nicht gemacht. Das war ja alles sortiert, selektiert und auf Linie gebracht. Die hatten ja einen Propagandaauftrag. So, Sie haben ja vorher auch schon berichtet. Und Sie, Herr Kramer, hatten ja eine leitende Position in dieser Zeit. Wie reagiert man dann? Sagt man, ja, das wird jetzt interessant und geht frühstücken und macht weiter wie immer? Oder schwenkt man da eine Steuer um und wenn ja, wohin? Also sagt man da, Leute, jetzt müssen wir da anders dran gehen? Und
also ich glaube nicht, dass man da anders herangegangen ist. Vielleicht darf ich noch mal einen Punkt nachtragen. Es gab auch zwischen der SED und uns einen Draht, jener Hermann von Berg. Das sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang erwähnen. Bahr und Michael Kohl trafen sich ja immer zu den Verhandlungen in Bonn. Und immer 3-4 Tage vorher kam Hermann von Berg angeflogen, wohnte bei uns und ich brachte ihn dann morgens, bevor ich ins FAZ-Büro ging, bei Bahr im Kanzleramt ab und die haben dann ohne Protokoll verhandelt, was dann ein paar Tage später offiziell mit Delegatia gemacht wurde. Der Berg war jemand, er ist also jetzt in etwas schwierigen, in einer schwierigen Phase, aber zu der Zeit war ein Überzeugungstäter. Der wollte auch die Einheit wie ich und manche Aufmachung in der FAZ hat er mir vorher gesagt, erfuhr ich dann auf diesem Wege. Und man bekam damit einfach so einen Einblick, auch bis dahin, dass auch der KGB immer mit dabei von der Partie war. Denn Hermann wohnte bei uns und eines Abends kam der dritte Botschaftssekretär der Russen und klingelte und fragte, ob Hermann da sei. Und der war nun der KGB-Chef der Botschaft, das wusste ich nur wieder aufgrund meiner Drähte, die ich hatte. Aber ich hatte keinen Kontakt, ich fragte eben, wusste, dass er das war. Und er forderte den Berg auf, mitzukommen den Abend und er ging dann unwillig mit ihm mit. Also dass er bei Bahr war, wusste Brandt, wusste die Sekretärin im Kanzleramt und Bahr aber, und ich, aber sonst keiner. Und dass er bei uns wohnte, war auch deswegen, weil er mal auch das im Presseamt des Ministerrates der DDR für die Westjournalie zuständig war. Und da kannten ihn viele unserer Kollegen in Bonn. Also wenn der mit dem Flugzeug gekommen wäre und ins Hotel gegangen, hätte man das sofort gemerkt, dass er in Bonn war. Also kam er zu uns. Ich holte ihn ab am Flughafen und brachte ihn dann morgens ins Kanzleramt. Also es gab diesen Draht, er hat nachher auch gesessen. Auch meinetwegen, weil er Dinge da verraten hatte oder mir erzählt hatte, die er nicht erzählen durfte. Also diesen Draht gab es und der spielt auch eine Rolle und bis hin eben der KGB, davon bin ich überzeugt, ich kann das aber nicht 100% nachweisen, dass das Spiegelmanifest, was Hermann von Berg geschrieben hatte, Teil 1 und Teil 2, in seinem Haus in Schöneiche bei Berlin, das hat er auch nie bestritten. Deswegen wurde er ja auch dann eingesperrt. Aber die Russen waren mit von der Partie. Das ist mir 100% eben dieser Eugen wusste, dass er mit Bahr diese Verhandlungen vorher geführt hat, kommt zu mir abends und holt den ab und hat mit ihm noch irgendwas zu besprechen gehabt. Also die Dinge waren durchlässiger, als man sich das vorgestellt hat. Also die Russen waren offener, aber auch Polen, ich hatte ja mit allen Kontakt. Und man bekam, wenn man mit denen regelmäßig sprach und die sich verlassen konnten darauf, dass man auch den richtigen Gebrauch davon machen, hatte man viel erfahren auf diesem Wege. Und insofern, für mich war also in den 80er Jahren, also das war bei Ihnen ja das Gleiche auch klar, dass die Sache irgendwann zu Ende geht mit der DDR.
Ja, aber jetzt nochmal, man merkt, dass das 89, man merkt, dass das heiß wird. Also es ist nicht mehr irgendwie, es passiert was in der DDR, man berichtet, man versucht die Leute so gut wie möglich zu unterrichten, ja, über das, was in ihrem eigenen Land passiert, sondern man merkt, das wird heiß. Wie reagiert man da? Macht man da einfach weiter wie immer oder ändert sich was?
Nein, also wir haben jeden Tag unser Programm gemacht und zwar nach Gesichtspunkten, journalistischen Gesichtspunkten, was interessant war, wurde gebracht und bei uns mit einem besonderen Blickwinkel auf die DDR und das Interesse, was man hatte an Lebensverhältnissen bei uns, aber auch an Dingen, die wir von drüben erfahren haben. Bei mir war das also die Kirche, die evangelische Kirche, weniger Manfred Stolpe, aber sein Vorgänger im Amt da als Präsident der Konsistorialverwaltung Berlin-Brandenburg. Und dann hat man dann Zugang zu den Leuten, die man aus der DDR, die kamen ja alle nach Ost-Berlin. Also es war durchlässiger, als man sich das gedacht hatte oder vorgestellt hatte.
Als es in den Lehrbüchern steht.
Bitte?
Als es in den Lehrbüchern steht, ja, über die DDR.
Ja, genau. Ja, natürlich.
Ja, ich wollte nur einen Aspekt noch nachtragen. Der Deutschlandfunk hat ja nicht nur den Menschen da drüben die Revolution eingeredet. Der Deutschlandfunk hat darüber informiert, ja, aber er hat nicht, ich wurde in diesem Gespräch, was ich vorhin erwähnt habe, von den beiden Stasi-Offizieren, da sagte mir eine, was Sie machen im Deutschlandfunk, ist ja Einmischung, ständige Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR. Ich sage, Sie irren sich. Ständige Einmischung in andere innere Angelegenheiten gibt es sowieso nur zwischen ausländischen Staaten. Für uns ist die DDR kein Ausland, erstens. Aber zweitens, wenn wir über etwas berichten, dann nur, weil wir darüber informieren wollen. Wir wollen nicht, wenn ich als Beispiel habe ich gesagt, wenn wir hören, dass in den Leunerwerken gestreikt wird, dann werden wir darüber berichten, aber wir werden nicht zum Streik aufrufen. Das ist genau der Unterschied zwischen Einmischung und Information. Kein kalter Krieg im Radio, ja, trotz kalten Kriegs.
Ja, aber man hätte ja auch sagen können, dass man sagt, okay, das ist, wir berichten seit 20 Jahren über die DDR. Jetzt ist dies mit einmal ein Thema. Selbst die jungen Leute in West-Berlin mit langen Haaren gucken jetzt aktuelle Kamera. Da lassen wir vielleicht mal den Sport weg, weil das so interessant ist und machen viel mehr Aktuelles oder sowas. Sowas kann man ja auch machen. So war ganz schlicht gedacht, aber gut. Wir haben einen Akteur, haben wir noch gar nicht. Wir hatten jetzt die Opposition und die SED schon. Aber es gibt ja einen weiteren Akteur. Und ich nenne das mal die Bevölkerung. Die waren ja auch beteiligt. Wenn ich mir so vorstelle, ich sitze in West-Berlin und man hat das an einem bestimmten Zeitpunkt, also wo die Fluchtwelle wuchs, da hat man gesehen und wir haben eben ja gehört, wie unzufrieden die Leute waren. Aber Sie haben es ja vorher nicht gesagt. Ab wann hat man damit gerechnet oder wie hat man das wahrgenommen auch, dass die Bevölkerung sich zu einem Akteur aufschwingt?
Naja, also ganz so sehe ich das nicht. Wir hatten ja schon über 3 Millionen Flüchtlinge aus der DDR. Das war ja eine permanente Abstimmung mit den Füßen, sodass man also schon einen gewissen Maßstab für die...
Aber das hat doch jetzt eine ganz andere Brisanz mit einmal.
Ja, das ist richtig. Das ist ganz klar. Natürlich hat sich das dann vor allen Dingen Ende der 80er Jahre dramatisch zugespitzt. Ja. Aber es war nicht so ein vollkommen neuer Aspekt. Das muss man schon sagen. Wir hatten ja über 3,5 Millionen Flüchtlinge aus der DDR. Die haben natürlich auch dazu beigetragen, die Meinungsbildung
zu beeinflussen, sowohl in den Westmedien als auch in der Bevölkerung überhaupt. Das sollte man dabei berücksichtigen. Ja, aber, der Deutschlandfunk oder die anderen Westmedien, die haben die Revolution nicht gemacht.
Das, ja, das behauptet auch niemand. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile klar. Es gab damals ein paar Verschwörungstheorien, wie immer. Und ich glaube nicht, dass man darüber noch ernsthaft reden muss. Aber eher so, dass man sieht, okay, es gibt ein paar Oppositionelle und das wird jetzt ein bisschen interessanter und die trauen sich was. Aber dass man denkt auch, jetzt werden es, in 3 Wochen sind es 300.000. Ne, das ist ja ein Riesenunterschied. Ja, ab wann merkt man das? Wie reagiert man drauf? Und jetzt mal nicht vom Rundfunk aus, du wolltest ja sowieso was zu sagen, sondern auch so von einem, der DDR sehr genau beobachtet aus anderen Zusammenhängen.
Die entscheidende Wende sind für mich die Flüchtlinge in Ungarn. Weil da zwei Prozesse ineinander gehen. Die Resignation in der DDR und einer dieser Eindrücke von Leipzig war ja, wir bleiben hier und die anderen, wir wollen raus. Und dieser Prozess, der sich in dieser Fluchtwelle äußerte und wo die Ungarn sagten, wir werden der DDR diese Menschen nicht, wie wir vertraglich verpflichtet sind, der Stasi übergeben und sie dann zwangweise zurückzugeben.
Was geschehen ist?
Vor dem Mai 89 war das die Regel.
Genau. Wir bleiben mal kurz bei der Bevölkerung. Wann nimmt man das wahr und wie nimmt man das wahr?
Ja, die Bevölkerung wächst, die Deutschen, die nicht zurück wollen aus der DDR, wachsen in Budapest auf ungefähr 25.000 im August an. Die westdeutsche Botschaft hat zunächst mal sich geweigert, Pässe auszustellen für die, die kommen. Die konnten aber damit nichts. Dann haben sie es dann doch gemacht. Aber das Problem war, die hatten kein Visum, sie konnten nicht ausreisen. Und dann gibt es Geheimverhandlungen zwischen Bonn und der ungarischen Regierung. Zu nennen ist hier Herr Nemeth vor allen Dingen, der Ministerpräsident, und mit Kohl. Und die einigen sich darauf, dass die rausgelassen werden. Und dann setzt dieser Prozess dann ein, dass in Leipzig an diesem 4. September in diesem Fürgottesdienst von Führer die beiden Strömungen aufeinander kommen und die westdeutschen Medien, das ist ein schöner Satz von Führer, am 4. September, dem Pfarrer von der Nikolaikirche, der vorher die westdeutschen Journalisten und Korrespondenten rausschickt aus der Kirche mit dem Satz, wenn wir unserer Regierung etwas zu sagen haben, tun wir das selber und wir tun es nicht über ARD oder Deutschlandfunk. Und dann nach dem Fürbottesdienst stehen die Journalisten davor. Die Stasi versucht, diese Demonstration im Keim zu ersticken. Die filmen und berichten. Und dann schreibt der Führer, da habe ich verstanden, wozu die Westmedien notwendig sind. So. Und dieser Prozess darf man sich nicht planerisch vorstellen, sondern entsteht...
Ja, nicht als eine Verschwörung, als eine organisierte...
Als journalistische Tagesberichterstattung, die aber dann Wirkungen hat, die weit über die Intention des Berichts hinausgehen.
Ja. Das ist interessant, weil genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Wir sehen uns ja noch an die Bilder vom 9. November. Morgen sitzt der Schabowski oder mittags sitzt der Schabowski da und hat auch so einen Zettel in der Hand. Und
er sitzt um 7, kurz vor 7 in der Pressekonferenz.
Abends.
Ja. Am Vormittag war
die Sitzung. Ja, genau. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, finde ich, im Moment. Was da ja passiert ist ja auch ein Medieneffekt. Also erstmal sind interessierte Journalisten da, die ihn darauf festnageln. Also Westjournalisten, die ihn genau darauf festnageln, was er eigentlich daherredet, weil er das selber ja offensichtlich gar nicht richtig gewusst hat, was er daherredet. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es ja sofort im Fernseher dann auch kommt mit der Meldung, die Mauer ist eigentlich offen. Und daraufhin bewegen sich die Leute zu der, na, in ihrer Meinung geöffneten Mauer, die sie dann ja aber damit gesprengt haben. Da gibt es ja eine Wechselwirkung zwischen, also wo das ganz gut zu, also auf so einem, innerhalb von 3 Stunden genau zu beobachten ist. Und ich weiß nicht, ich habe damals im Restaurant gesessen, das ging im oder lief Radio am 9. November abends und der Aufregungspegel des Berichterstatters ging ununterbrochen hoch, das hat man richtig gehört. Also es gibt eine Wechselbeziehung zwischen Berichterstattung und diesem revolutionären Prozess. Wie schätzen Sie beide den ein?
Also ich darf vielleicht mal, Entschuldigung, ich darf also zunächst mal noch nachtragen, wir haben im Deutschlandfunk im April 1986 eine Programmstrukturreform durchgeführt, die es das Programm flexibler machte, die mehr stärkere DDR-Thematik berücksichtigte im Programm und was also aus der Zeit sich ergab, wohlgemerkt, April 86. Und was wollte ich sagen jetzt? April 86, ach so, dann hatten wir auch die Telefone geöffnet, das hatte sich ja inzwischen etwas normalisiert, und da haben Oppositionelle im Osten den Deutschlandfunk angerufen, zu Live-Interviews oder umgekehrt. Wir haben sie angerufen, Bärbel Bohley zum Beispiel, Rainer Eppelmann. Die haben live über den Deutschlandfunk Interviews gegeben, natürlich politische. Also daran sehen Sie, wie sich das alles doch dann sehr schnell zugespitzt hat. Und das ist von der DDR seinerzeit nicht mehr unterbunden worden. Das konnten sie nicht, weil es ja die vertraglichen Grundlagen gab. Die hatten nur natürlich Schwierigkeiten mit der Stadtsicherheit. Bärbel Bohley hat das ja geschildert. Aber das gab es. Und das hat natürlich schon dazu beigetragen. Und das ist auch von den Oppositionellen willkommen geheißen. Diejenigen, die die Westmedien zunächst abgelehnt haben, wie Sie eben schon darlegten, die haben dann sehr schnell begriffen, was das für eine wunderbare Möglichkeit war, aus der Anonymität hervorzutreten und seine eigenen Gedanken zu publizieren.
Ich beharre noch mal ein bisschen auf diesem Punkt, Herr Kramer. Würden Sie in der Rückschau jetzt sagen, die Berichterstattung, Ihre gemeinsame Berichterstattung, hat den Revolutionsprozess befeuert, beschleunigt, interessant gemacht, vorangebracht, oder waren Sie wirklich nur Zuschauer, die die Dinge weitererzählt haben?
Nicht Zuschauer, aber beschleunigt auch nicht. Aber wir haben tagtäglich berichtet über das, was in beiden Teilen dieses Landes passiert ist. Das haben wir transportiert und das hat eine Wirkung. Und das alleine, ja, aber beschleunigt, war ein Stückchen auch, ja, eben.
Naja, also ich denke mal, die Berichterstattung über die Montagsdemonstrationen, ja. Ich denke an Leipzig, das war doch große Ermutigungen, dass da nachgegangen wurde. Es war sozusagen dieser Effekt, der vor allen Dingen, und das halte ich immer noch für einen wichtigen Punkt, was die Bohley mit ihrem genialen Aufruf gemacht hat, wir wollen über unser Land und unsere Probleme reden. Und mit diesem freien Setzen von Reden in der DDR, über das ihr dann berichtet habt, wurde die SED ihre Sprache los. Diese Floskeln halfen doch überhaupt nicht mehr weiter. Warum muss dann die aktuelle Kamera einsteigen in eine ordentliche Berichterstattung? Das haben wir doch nicht aus freiwilligen Stücken gemacht.
Ja.
Diesen Prozess, denke ich mir.
Aber ich glaube, bei den Demonstrationen war das Fernsehen wichtiger als der Rundfunk.
Das ist richtig, ja. In der Endzeit.
In der Endzeit. Also da haben wir eher mehr eine begleitende Rolle gespielt.
Ja, also es kann sein, dass so, wo das in der Phase, wo das heiß wurde, dass sich praktisch die Rollen ein bisschen vertauscht haben. Dass der Rundfunk vorher in der langen Dauer eher etwas war, wo die Leute sich informiert haben und wo sagen wir, so ein Austausch wie über einen Spiegel stattfindet zwischen DDR-Bürgern, sage ich mal. Und wo dann 1989 eher das Fernsehen den Kopf vorne hat, sage ich.
So ist es, genau.
Wo die Bilder von der Maueröffnung und so weiter.
Wo die Mauer offen ist, ist ja Polen auch verloren schon.
Ja, genau. Im Kapital von Herrn Marx findet sich der Satz, die Theorie wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Mein Credo lautet, die Nachricht wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen erreicht. Mhm. Natürlich hat die Nachricht im Rundfunk und im Fernsehen natürlich auch eine gewisse mobilisierende Wirkung gehabt.
Ja.
Und die Voraussetzung war die Existenz einer revolutionären Situation. Sonst hätte sie das gar nicht entfalten können.
Ja, aber gerade.
Aber natürlich hat das dann als Katalysator ein bisschen gewesen.
Und wenn ich da nochmal ergänzen darf, gerade auch dann, egal ob jetzt Fernsehbilder oder nur O-Töne, also das Faktum, dass die SED sich nicht traut zuzuschlagen, das hat natürlich dann auch nochmal beigetragen. Also wenn ich im Fernsehen in der Nachbarstadt eine Montagsdemonstration sehe und die Polizei greift nicht ein, die Volkspolizei steht am Rand und greift nicht ein, das ist natürlich ein Moment, wo dann, wenn Unzufriedenheit sowieso da ist, Leute eventuell denken, rede ich mal mit meinen Nachbarn. Aber ich finde, da jetzt schon Karl Marx zitiert worden ist, was ja wahrscheinlich hier im Haus nicht so häufig vorkommt, ist es eine gute Möglichkeit, vielleicht mal die Diskussion zu öffnen, um Ihnen noch Gelegenheit zu geben, Kommentare zu stellen, Kommentare abzugeben, Fragen zu stellen oder was auch immer Sie sagen möchten.
Aufgrund der Diskussion, der Ergebnisse daraus, wie ist es möglich, wie war es möglich, dass Egon Bahr im Sommer 1989 noch verkündet hat, Grundlage für Frieden und Freiheit in Europa sind zwei souveräne deutsche Staaten?
Ja. Ja, Herr Bahr ist nicht da, den können wir nicht fragen.
Vielleicht kann das Herr Kramer identifizieren.
Nein, ich meine, er hat sich geirrt. Und hat das.
Das ist wahrscheinlich.
Ja, also mit Sicherheit, und das hat er mit Sicherheit auch ebenso bereut. Ich bin damals im November 89 in den sogenannten Ruhestand getreten und er hat dazu noch so eine Laudatio abgegeben, so zwei Schreibmaschinenseiten. Und da steht auch drin, dass ich ihm das übel genommen hätte, dass er da auf dem falschen Bein Hurra geschrien habe. Und er hat das aber immerhin zugegeben. Brandt hat ja das Gleiche gemacht. Er hat ja diese Rede an die Nation in München gehalten, die dann Honecker in einem Bericht des Politbüros, ich weiß nicht welche Sitzung das war, wortwörtlich zitiert hat. Aber ganz korrekt, das hat Brandt alles in München gesagt, aus der Traum mit der Einheit, verkürzt gesagt. Aber das war Willy Brandt. Der hat da rumgemogelt, der hat da Briefe an die FAZ geschrieben, die ihn deswegen attackiert hatte und hat so getan, als wäre das nicht und hat also das nicht eingeräumt. Der Bahr hat es getan und das finde ich schon mal ein Fortschritt.
Vielleicht zwei Sachen dazu. Das eine ist, es war eine Vereinigung im Sommer 1989 vielleicht auch noch wirklich noch nicht so gut zu sehen. Also dass in der DDR was passiert, ja. Wie lange das dauert, war ja auch noch nicht abzusehen. Also wenn der Schabowski am 9. November seinen Grips ein bisschen beieinander gehabt hätte, dann wäre ja diese ganze Durchlässigkeit der Mauer, das hätte noch ein bisschen gedauert. Und das hat ja zum Teil diesen Prozess dann ja nochmal sehr beschleunigt. Also ich weiß, Mitte Dezember und Anfang Dezember gründen die Grenztruppen dann eine Gewerkschaft. Ab da ist dann sowieso schon alles vorbei. Ne? Aber das ist etwas, was man im Sommer wirklich noch nicht so gut sehen konnte. Mhm. Kleinen Moment noch. Und das Zweite ist eventuell, dass diese, wenn man das mal als zurückhaltende Äußerung interpretiert, das ja auch Freiräume schafft. Also wenn man im Sommer 1989 als führender westdeutscher Politiker sagt, die Vereinigung steht nicht auf unserer Agenda, gibt es den Leuten in der DDR Raum, dort zu tun, was sie wollen. Das ist, ich weiß nicht, ob er so weit gedacht hat. Ich bin ja nicht in der SPD, also, aber sowas, so kann man das auch sehen.
So. Du hast ein Mikro. Ach so, dummer Mensch. Ja, also das letzte Wort, das ich berichten kann von Egon Bahr, stammt aus einem russischen Protokoll vom 22. November 1989. Da ist Bahr im Auftrag des SPD-Parteivorstandes bei Falin in Moskau. Und da sagt Bahr ganz klar und deutlich, die deutsche Einheit steht nicht auf der Tagesordnung. Niemand will sie. Es war kurz zuvor eine Konferenz der westeuropäischen Regierungschefs, wo dem Kohl bedeutet wurde, deinen Kurs auf Einheit, das findet nicht unsere Zustimmung. Auf das hat Bahr rekurriert. Und damit kommt eine Dimension ins Spiel, die bei all diesen Äußerungen mitbedacht werden muss. Die Wiedervereinigung Deutschlands, und Sie haben das vorhin von Daschitschew zitiert, das ist eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses in Europa, die gewissermaßen sowohl West- wie Ost-Reaktionen hervorruft. Ja. Und der Bahr ist ja nun auch Journalist des Kalten Krieges gewesen und der Diplomat des Kalten Krieges. Und er wusste, dass das alles Fragen sind, die mit Krieg und Frieden zu tun haben.
Da prescht man nicht einfach vor.
Und da sagt er dem, das, aber was er dann tut, ist natürlich alles andere als vertretbar. Er ist also erstmal bereit, den Russen zu sagen, wir werden drauf Kohl ausüben, damit der Modrow seine Milliarden Kredite kriegt, die der Kohl ihm verweigert. Das muss jetzt schnell passieren. Und dann hatten sie das Problem SDP-Gründung und SED. So, und dann hat der Bahr gemeint, naja, vielleicht ist es ganz gut, dass es die SDP gibt. Wenn es jetzt Wahlen gibt, dann kann das Potenzial geben. Aber dann bietet er den Russen an, den Kurs der SED durch die Kontakte, die die SPD mit der SED hat, im Sinne der Reform zu beeinflussen. Der Reform der DDR wohlgemerkt.
Gut, aber unser Hauptpunkt sind nicht die Fehler der SPD, sondern nein, die Medien und 89.
Okay, ja.
So ein bisschen.
Aber das war die Frage von ihm.
Ja.
Ich glaube.
Es gibt noch Fragen aus dem Publikum.
Genau, ja. Weitere Fragen.
Wir reden und reden.
Ja, ich. Mir ist ein bisschen dran gelegen, den Herrn vom Deutschlandfunk insbesondere zu danken für ihre damalige Rolle, die sie gespielt haben. Also ich spreche jetzt mal als einer derjenigen, der Herrn Bautzen die ganze Sache mit angeschoben hat. Und zwar war das im Sommer 89. Und ich möchte auch mal sagen, Einheit, das stand für uns überhaupt nicht zur Debatte, das war gar kein Thema. Und was da in der großen Politik abgespielt hat, das wussten wir gar nicht. Aber was wir dankend angenommen haben, waren die Informationen des Deutschlandfunkes. Wenn wir die nicht gehabt hätten, muss ich mal sagen, dann hätten wir nicht so agiert, wie wir sie agiert haben ab Sommer 1989. Insbesondere die Informationen über die Demos in Leipzig, über die kirchlichen Aktivitäten von Bischof Forg und die Stellungnahmen, die er dort abgegeben hat. Wir haben immer neidisch nach Berlin geschaut, weil die sächsische Landeskirche, also ich war kirchlicher Mitarbeiter damals schon, muss ich dazu sagen, die hat wesentlich defensiver agiert, bis hin zu ängstlich. Und wir haben immer neidisch nach Berlin geschaut. Die Informationen haben wir über den Deutschlandfunk erhalten. Die Verhaftungen in Leipzig, wo sie mal auf einen Schlag 170 Leute festgesetzt hatten, das war im August, haben eigentlich uns nochmal richtig wachgerüttelt und haben eigentlich, so war wie eine Initialzündung. Wir haben damals hier in Bautzen, ein paar wenig Leute waren das nur, beschlossen, wir müssen jetzt was tun, dann kam der Aufruf. Also ich kann nur sagen, für uns ist die Rolle des Deutschlandfunkes in der damaligen Zeit nicht hoch genug einzuschätzen gewesen. Ich bin auch mit dem Deutschlandfunk groß geworden und ich höre noch heute noch jeden Früh. Wow.
Vielen Dank. Weil wir eben keinen Fernsehempfang hatten, war ARD, das Radio ein wichtiges Medium.
Und er konnte auch auf Langwelle empfangen werden. Ne?
Ja, das war ja, richtig.
Ich möchte doch noch mal darauf hinweisen, die Rolle der Russen im Zusammenhang mit dem, was hier in Berlin passiert ist, ist sicherlich größer gewesen, als man bisher gedacht hat. Ich habe jetzt auch in einem Film gesehen, dass Falin nach dieser Öffnung der Mauer ja auf eigene Rechnung, ohne Gorbatschow zu unterrichten, den Herrn Portugalow nach Bonn geschickt hat. Portugalow war einer der russischen Germanisten, ein Jude, der ein vorzügliches Deutsch sprach, General des GRU, aber ein sehr kluger Mann. Und der ist daraufhin nach Bonn gefahren und der Portugalow hat auch neulich, ist das wiederholt worden, im Fernsehen gesagt, von den 10 kohlschen Punkten, die er im November ja zu Papier gebracht hat, stammten über die Hälfte von ihm. Und das glaube ich ihm auch. Das war so einer. Der sagte mir auch mal, das war so auch einer meiner Dauergesprächspartner in Bonn, aber auch in Moskau, wenn ich da war, die Einheit kommt, aber erst zu Beginn des nächsten Jahrhunderts. Also die hatten erst 2000 und was weiß ich gesagt, kommt die Einheit, das kam nur etwas früher. Aber
ich will nur sagen,
die Russen haben auch da mitgespielt und es soll auch eine Verstimmung zwischen Falin und Gorbatschow gegeben haben, dass der von dieser Aktion Portugalow nach Bonn nach dem Fall der Mauer nichts gewusst hat, hat ihn nicht unterrichtet vorher. Das ist alles noch ziemlich undeutlich und auch noch nicht in der Literatur erschienen.
Ich denke aber,
Belchik hat es genau aufgeschrieben.
Ah, ja? Und ich denke, nächstes Jahr haben wir 25 Jahre lang Wiedervereinigung. Da werden diese ganzen Dinge, glaube ich, alle noch mal sehr breit diskutiert, dokumentiert im Fernsehen und im Radio nochmal durchgenommen, sage ich mal.
Ja, ja.
Haben wir noch eine Frage oder einen Kommentar?
Zur Frage Beschleunigung oder Mobilisierung. Ich glaube, man könnte es auch beschreiben mit dem Bild vom steten Tropfen, der den Stein höhlt. Also das sickerte ja. Das war ja auch, wie gesagt, über lange, lange Zeit, diese Information. Und ich kann mich auch erinnern, als Jugendlicher Rias gehört zu haben und dann kamen eben auch Berichte über diese Jena-Opposition zum Beispiel, von der man natürlich nichts wusste in der DDR. Und ich möchte aber noch einen anderen Punkt einbringen. Bitte vorher schon ein bisschen um Entschuldigung, aber es ist ein aktueller Gedanke, der mich bewegt. Und zwar, weil Sie eben auch über die Rolle des Deutschlandfunks und über die Wirkung auf die Bevölkerung eben gesprochen haben und um die geht es ja auch. Ich habe gestern einen Bericht gehört von einer Deutschlandfunk-Korrespondentin aus Dresden und sie berichtete über die Montagsdemonstration, die es in Dresden aktuell gibt. Das sind Demonstrationen der sogenannten Pegida, das ist eine Vereinigung, die nennt sich patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und in diesen Montagsdemonstrationen, das ist ein sehr breites, sage ich jetzt mal so, Publikum, was damit marschiert, vorsichtig gesagt. Es sind keine, nicht nur NPD-Leute oder Hooligans und so weiter, sind also auch verschiedene Bevölkerungsschichten. Und was an dem Interview interessant war, an dem Bericht interessant war, war, dass die Dame sagte, dass sie versucht hatte, mehrere Leute in dieser Demo zu befragen, warum die da eigentlich sind. Und sie hat von 3 oder 4 berichtet oder die Stimmen eingefangen, die sagten, mit Ihnen reden wir nicht. Also ich bin vom Deutschlandfunk, warum sind Sie denn hier? Mit Ihnen reden wir nicht. Ja, Ihnen erzählen wir nichts. Und ich bringe das ein bisschen in Zusammenhang mit der Kritik, die es an der aktuellen Berichterstattung ja durchaus gibt, die sich auch in anderen Medien findet, beim Programmbeirat, von der ARD und so weiter, an der Berichterstattung über die Ukraine zum Beispiel. Das ist mein Punkt jetzt, dass mich vor dem Hintergrund mal interessieren würde, wie Ihre Einschätzung der Rolle des Deutschlandfunks heute ist.
In aller Kürze.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir doch nicht mehr so unmittelbar mit den Kollegen, die jetzt im Deutschlandfunk tätig sind, in Verbindung stehen. Ich glaube auch nicht, dass der Deutschlandfunk heute noch die mediale Rolle spielt, die er zur Zeit der Teilung gespielt hat. Das hat sich alles, glaube ich, relativiert und es ist sicherlich schwierig, die Situation von damals auf die Gegenwart zu übertragen, aber es ist wirklich eine schwierige, ich bin da überfragt.
Ich glaube, der Deutschlandfunk spielt eine Rolle, indem er ein gutes Programm jeden Tag abliefert. Ich höre Deutschlandfunk in Dresden Tag für Tag und muss sagen, das Programm ist in Ordnung und wirkt einfach auch, indem es ja Sine Ira et Studio Fakten vermittelt, auch Kritik, das kann man auch hören und warum nicht, muss sein. Aber die Rolle also der Teilung, während der Teilung, das kann man nicht verlängern. Das ist heute eine, wir machen ein gutes, also wir Deutschlandfunk, macht ein gutes und seriöses Programm. Und ich weiß noch, wie ich damals auf Veranlassung meines Nachbarn, aber das traf sich mit meinen Überlegungen auch, vom RIAS damals wegging und zum Deutschlandfunk ging, dass ich mir vorgenommen hatte, nun mache ich aus dem Deutschlandfunk eine FAZ, also eine seriöse Einrichtung. Und wir haben ja das Programm dann ein bisschen dahin getrimmt, noch gemeinsam alle. Und das hat sich bis heute nicht verändert.
Aber ich meine, dass ich das ergänzen darf, jemand zu einer Korrespondentin des Deutschlandfunks sagt, mit Ihnen spreche ich nicht. Das kann ich nur als ideologisch voreingehen oder Vorurteil.
Ja, das würde ich auch mit der Programmkritik nicht in Verbindung. Ich meine, dass wenn da Rechtsradikale auf der Straße sind, dass die mit den Medien nicht so reden und vielleicht auch gar nicht auskunftsfähig sind, warum sie da demonstrieren, wundert mich jetzt nicht. Und was die Montagsdemonstration fällt mir gerade ein, das ist, um jetzt auf 89 wieder zurückzukommen, ein kleiner eleganter Schwenk, den ich jetzt versuche, den Erfolg dieser demokratischen Bewegung in der DDR sieht man ja auch daran, dass die Montagsdemonstrationen ja so ein Label geworden sind, unter dem ja alles Mögliche heutzutage marschiert. Ich bin in Freiburg mal vor ein paar Jahren in eine Montagsdemonstration, die auch jeden Montag stattfand. Es waren etwa 15 bis 20 Mann. Ich habe auch vergessen, worum es da ging. Das waren eher so, glaube ich, Autonome. Aber das lief eben auch unter Montagsdemonstrationen. Und das kann man sehen, dass das eine gewisse Vorbildfunktion auch hat. Wenn auch vielleicht manchmal für die Falschen. Noch jemand? Ja, wir wissen, dass das im Moment ein erhebliches. Naja, aber wenn die wenn der Deutschlandfunk, es ist ein neutraler Sender, das wissen wir. Der ist so, wenn die mit dem nicht reden wollen, dann bin ich dann voreingenommen. Gut, wenn ich jetzt, ich sehe keine Wortmeldung mehr, dann. Ja?
Auch nur mal ganz kurz auf SPD und Wiedervereinigung. Meines Wissens nach ist ja im Berliner Abgeordnetenhaus nach Ende jeder Sitzung ein Bekenntnis zur deutschen Einheit abgelegt worden. Bis 89 und ab 89 nicht mehr.
Ja, da hatte sich das erledigt.
Das ist also.
Ja. Gut. Vaterlandslose Gesellen kommt. Ja, Ich glaube, das ist der Moment, wo wir die schließen. Ich wollte eine Sache noch sagen, weil ich glaube, alle, die auf dem Podium gesessen haben, haben schon gesagt, wann sie gemerkt haben, dass in der DDR sich was verändert. Ich habe das, deshalb wollte ich das auch noch mal erzählen, weil ich bin jetzt der Letzte. Ich habe das im Sommer 1988 gemerkt. Da fuhren wir von der Universität von West-Berlin in Richtung Bayern im Interzonenzug. Und mit einmal wird die Abteiltür aufgerissen von einer Dame in Reichsbahnuniform. Und sie brüllt in das Abteil: Schon mal ein Honecker gegessen? Und wir aus West-Berlin wussten, dann ist eine Provokation oder so. Und sie nochmal etwas lauter: Schon mal ein Honecker-Schnitzel gegessen? Sagen wir nein. Da können Sie auch nicht, das Schwein ist ja noch nicht geschlachtet. Und das eine Dame in Uniform. Und ich glaube, man hat sie nicht nur in diesem einen Waggon gehört, sondern auch zwei Waggons weiter. Die war wirklich laut. Und da habe ich mir gedacht, das geht nicht mehr lang gut hier. Wenn die in Uniform solche Witze machen.
Das war ein gutes Schlusswort.
Da bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie zum Teil die sehr weite Fahrt gemacht haben und nochmal hergekommen sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe tatsächlich heute Abend ein bisschen was gelernt. Ich fand es interessant. Ihnen danke ich fürs Kommen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch dem Publikum. Ja. Ja.